lesen. Es geht heute um das Thema Sprachengebet, Auslegung, Weissagung. Es ist in der Bibel, vor allen Dingen von Paulus im 1. Korinther Kapitel 14 beschrieben, wo die ganzen Geistesgaben beschrieben sind. Und wir sollen ja nicht eine Religion ausüben, sondern wir sollen als Christen geistlich gesinnt sein oder geistlich gesinnt werden, vom Geist geführt werden und vor allem auch fähig sein, die geistliche Welt zu erkennen. Die geistliche Welt zu erkennen, mitzukriegen, was in der geistlichen Welt um dich überhaupt abgeht. Weil die geistliche Welt dein Leben sehr beeinflusst. Aber auch umgekehrt, du beeinflusst mit deinem Leben auch die geistliche Welt um dich herum. Die spielt eigentlich schon ziemlich stark zusammen. Bloß wenn man geistlich blind ist und nichts mitkriegt, tappt man in Fallen, weil der Widersacher ist oft einmal recht gemein und recht listig und er stellt Fallen auf und ein Nicht-Geistlicher sieht die Falle nicht und tappt hinein. Und dann ist das Problem wieder groß. Vor allem ist es auch so, wenn Christen nicht lernen, geistlich gesinnt zu werden, dann driften sie irgendwann in irgendeine Form der Religion ab. Ob das jetzt eine klassische Amtskirchenreligion ist oder ein wenig modernere freichristliche Religion, wir machen es heute so und die anderen machen es so und jeder hat seine Art, wie er seinen Gottesdienst gestaltet und mehr nicht, dann ist man abgedriftet. Dass das nicht stattfindet, dass deshalb hat Gott oder hat Jesus seiner Gemeinde den Heiligen Geist mitsamt Gaben gesandt. Der Heilige Geist ist ja nicht, wie es manche so halten, eine holzgeschnitzte Taube, die man an Kirchenschiff oben dran hängt. Und da ist er jetzt oben, schaut ihn an, den Heiligen Geist, sondern es ist ein Geist. Nur weil er in Form einer Taube damals auf Jesus gekommen ist, heißt es noch lange nicht, dass der Heilige Geist eine Taube ist. Sondern der Heilige Geist ist Gott. Ja, nicht was weniger Wertvolles. Der Heilige Geist ist Gott und vertritt letztendlich den Jesus hier auf der Erde. Und deshalb ist er gesandt worden. Und dieser Heilige Geist stattet die Glaubenden, die Geistgesinnten, mit verschiedenen Gaben aus. Und ich würde mal sagen, die erste Gabe, und das ist auch biblisch haltbar, ist, dass ein Christ, der mit Heiligen Geist erfüllt wird, in neuen Sprachen oder neuen Zungen, wie es in manchen Übersetzungen steht, ausgestattet wird. Also das ist neutestamentlich. Sowas gab es im Alten Testament nicht. Es gab im Alten Testament auch Heiliggeistwirkungen, aber dieses Sprachenreden und Sprachengebet gab es damals nicht. Erst nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Könnt ihr einmal nachlesen in der Apostelgeschichte 2, Vers 4. Da steht drin, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Geist, der Heilige Geist, gab ihnen in diesen Sprachen auszureden, das auszusprechen. Oder auch Jesus selber sagte noch, bevor er in den Himmel zurückgegangen ist, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, und so weiter. Den Glaubenden wird solch ein Zeichen folgen, oder sie werden begleitet mit diesem Zeichen, dass sie in neuen Sprachen reden, wenn sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Das 14. Kapitel im 1. Korintherbrief lehrt ziemlich viel über dieses Thema, grundsätzlich über alle Geistesgaben, aber eben speziell auch über dieses Sprachenreden in der verschiedensten Form, weil es heißt da verschiedene Sprachen, also nicht bloß eine Sache, da hängt ein bisschen mehr dran. Es gibt auch dann eine weiterführende Gabe, die diese Sprachenrede auslegt in, bei uns, Deutsch. Ja. Oder auch Weissagung. Denn diese Sprachenreden mit Auslegung kommt einer Weissagung gleich. Und gleich mal im Vorfeld, wenn da Weissagung steht, es gibt Bibelübersetzungen, da steht prophetische Rede. Und es wird oft missverstanden. Es ist nicht in dem Sinn eine prophetische Rede, da kommt jetzt ein Prophet und der sagt dir die Zukunft voraus. Weissagung ist nicht Zukunft voraussagen. Ja, das war Wahrsagen. Und Wahrsager wollen wir in christlichen Kreisen ja nicht haben. Für die zukünftigen Dinge gibt es andere geistliche Gaben, so Offenbarungsgaben. Aber kommen wir dann später drauf, was ist Weissagung? So, dann gehen wir mal dieses Kapitel 14 im 1. Korintherbrief ein bisschen an. Gleich im ersten Vers sagt der Paulus, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Also das wissen wir ja, dass wir Liebe üben sollen, das ist ja das einzige Gebot, das wir im Neuen Testament letztendlich haben. Aber dann kommt er gleich zum Thema. Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Das heißt, dass wir eifern sollen drum. Das heißt nicht, wie es viele machen, ja, wenn der Herr das will, dass wir das tun oder dass er das gibt, dann gibt es schon. Das ist nicht eifern. Also wir sollen vor Gott darum eifern, dass wir diese Gaben haben wollen, weil wir sie brauchen, weil wir sie nutzen wollen, weil es sinnvoll sind, diese Gaben. Weil wir nicht wie blinde Brem durch die Gegend schwirren sollen, sondern wie solche, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und das Salz dieser Erde. Und wenn wir schon Licht sein sollen, müssen wir auch in diesem Licht was sehen. Da ist ein geistliches Licht damit gemeint. So, also wir sollen eifern nach den geistlichen Gaben. Und dann sagt der Paulus, besonders aber, dass ihr weissagt. Scheinbar hat das einen Sinn, dieses Weissagen. Es gibt geistliche Gaben, es gibt verschiedene geistliche Gaben. Unter anderem sagt uns die Schrift auch in diesem Kapitel verschiedene Sprachengaben und Auslegung oder Deutung sowie eben Weissagung. Eine Art von Sprachengabe ist, dass jemand in einer bestimmten Sprache spricht, also sozusagen in Deutsch spricht und der Zuhörer ist vielleicht ein Chinese und er versteht alles wortwörtlich auf Chinesisch. So eine Art Simultanübersetzung von einem zum anderen kann der Geist Gottes machen. Ist in der Apostelgeschichte geschehen. Der Petrus hat gepredigt in seinem ganz normalen Dialekt als Galiläer und die Leute haben sich gewundert, wieso verstehen wir jetzt alle verschiedenste Nationen, wo wir da sind, und Gruppierungen mit verschiedenen Sprachen und Dialekten. Jeder versteht den Petrus hier in seiner eigenen Muttersprache, in seinem Dialekt. Der kann doch nicht gleichzeitig in 10 verschiedene Sprachen sprechen. Noch dazu, wo er die Sprachen ja gar nicht sprechen konnte. Er war ja nicht so hoch studiert, er war eigentlich bloß ein Fischer. Aber er hatte den Heiligen Geist und der Heilige Geist hat auf den Weg vom Mund zu Ohr eine Simultanübersetzung gemacht. Spielt wahrscheinlich auch noch eine Wundergabe mit rein. Also das ist nicht so, Geistesgaben, das ist genau die, sondern die vermischen sich oft untereinander und ergänzen sich. Aber es hat mit Sprache zu tun. Ist eine Art, wie der Heilige Geist eine Sprachengabe anwendet. Es gibt auch noch etwas, was der Heilige Geist tun kann, das heutzutage eigentlich nicht mehr so gebräuchlich ist, weil heutzutage gibt es ja riesen Lautsprecheranlagen. Aber wenn du mal überlegst, bei Jesus zum Beispiel, wie viele tausend Leute haben diesem Jesus zugehört? Und jetzt nehmen wir mal ein paar tausend Leute, so 5000 heißt es einmal, wo's dann die Fische und das Brot vermehrt bekommen haben. 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Also gehen wir mal von wenig aus 10.000 Leute. Und einer predigt, ohne einen Lautsprecher. Unmöglich, dass alle das hören und verstehen. Für den Heiligen Geist ist wiederum kein Problem. Ist auch eine Art von Sprachengabe. Hat schon noch nie jemand so gesagt, aber wenn du ganz normal drüber nachdenkst, muss es so gewesen sein, weil Es gab damals noch nicht Lautsprecher, Mikrofon und Strom und was weiß ich. Aber die haben ihn verstanden. Dann eben jetzt das, was wir in der Regel als Sprachengebet kennen und praktizieren. Das ist das ganz normale Sprachengebet von Mensch zu Gott. Eine Form des Gebetes oder auch des Lobpreises, wenn du in Sprachen singst, entweder ganz frei oder nach einer bestimmten Melodie, ist egal. Das ist so dieses Standard-Sprachenreden. Und da sagt uns der Paulus hier in 1. Korinther 14, 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Also wer so ein Sprachengebet spricht, der redet nicht zu einem Menschen, weil ein Mensch es einfach nicht versteht. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gedacht, als er so am Anfang das gehört hat mit diesen Sprachenreden, na so ein Durcheinander, wer soll denn da was verstehen? Hier steht es ganz klar, niemand versteht es, aber Gott versteht es. Weil du redest Geheimnisse und du redest von Geist zu Geist. Es ist dein Geist, der spricht und benutzt deinen Mund. Und Gott versteht es, weil Gott die Sprache des Herzens versteht. Und der Geist ist in diesen neuen Sprachen einfach ausdrückt. Und es heißt hier, im Geist redet derjenige Geheimnisse. Jetzt springe ich einmal kurz in den Römerbrief, Kapitel 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also der Geist nimmt sich uns an, weil wir oft einmal, wie gesagt, schwach sind oder unwissend sind. Wie soll ich jetzt in dem Fall überhaupt beten? Ich habe da ein Problem und ich kenne die Lösung nicht. Ich habe vielleicht einige Meinungen dazu, aber ich weiß nicht, was ist wirklich die Lösung für das Problem, das einen Sinn macht und was ist Gottes Plan dazu. Hier hat der Herr uns eine wunderbare Gabe gegeben, einfach dann in dieser neuen Sprache zu beten. Und du betest nicht verkehrt. Du kannst in dem Fall nicht verkehrte beten, sondern du betest das Richtige. Und du betest direkt zu Gott, du sprichst geistliche Geheimnisse und im Laufe der Zeit wird offenbar, was Gottes Plan ist und das Problem wird sich lösen. Also der Geist nimmt sich unserer Schwachheit, unserer Unwissenheit an, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen und schon kommt die Lösung. Dafür ist es gegeben. Die Geistesgabe macht in dem Sinn wieder voll und ganz Sinn. Zum Nutzen, heißt es in meiner Schrift, sind die Geistesgaben gegeben. Nicht einfach zum Spaß, sondern zum Nutzen sind sie uns gegeben. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum 1. Korinther Kapitel 14. Was ist nun, sagt hier der Paulus, ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Also es ist Sprachen reden, Sprachen singen. Steht hier ganz klar da. Es gibt Beten mit dem Geist in Sprachen, aber natürlich auch mit dem Verstand. Und in deiner eigenen Sprache sollst du auch nutzen. Nicht, dass einer sagt, ja, dann bete ich nur noch in Sprachen, weil dann kann ich sowieso nichts falsch machen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Nein, der Verstand, den Gott dir gegeben hat, hat auch einen Sinn. Manchmal ist es einfach klipp und klar, du hast ein Anliegen, du hast einen Wunsch, du brauchst was von Gott und dann hast du auch einen Verstand, um das zu formulieren, was du brauchst. Also so weit, denke ich, muss bei jedem reichen, dass er das formulieren kann, was er braucht und was er will und wo das Problem liegt. Wenn das nicht reicht, okay, dann muss er halt in Sprachen beten, ist ja kein Beinbruch, vielleicht kommt dann die glorreiche Idee plötzlich, wie ich jetzt richtig mit meinem Verstand bete. So, die dritte Version von Sprachenreden oder der dritte Sinn vom Sprachenreden ist zur geistlichen Auferbauung und Ermutigung und Stärkung. Sagt uns auch wieder dieses Kapitel, Vers 4 ist es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also dieses Sprachenreden ist für dich persönlich, du selber erbaust dich, ermutigst dich, stärkst dich von innen heraus in deinem Geist. Manchmal ist man nicht ganz so gut drauf, das gibt's. Manchmal hat man mal ein bisschen einen Durchhänger, ob seelisch oder geistlich oder weil irgendein Problem dich belastet, ist ja dann mal egal, es ist halt mal jeder Tag nicht gleich. Und dafür hat Gott uns diese Gabe gegeben, in neuen Sprachen zu reden, weil da wird unser Geist aktiv. Unser Geist kommuniziert mit Gott. Und es tut unserem menschlichen Geist unwahrscheinlich gut, weil da Kraft fließt zwischen Gottes Geist und deinem Geist. Und deshalb erbaust du dich von innen heraus selber, wenn du in einer Sprache redest. Du erbaust dich selber, du ermutigst dich und wirst gestärkt und wirst einfach wieder frei. Gleichzeitig ist es auch so, dass die finsteren Mächte, die uns in diesem Fall oft einmal bedrängen, das gar nicht recht gern mögen, wenn du in Sprachen betest. Weil da geht geistliche Kraft hin und her. Und diese geistliche Kraft ist entgegengesetzt der Kraft der Finsternis. Und ist viel stärker als die Kraft der Finsternis. Und dann werden die früher oder später die Flucht ergreifen, weil sie das nicht aushalten. Weil da wird aus der Finsternis plötzlich Licht aufleuchten, wenn deine geistlichen Kräfte freigesetzt werden. Und darum heißt es ja Mächte der Finsternis, weil sie Finsternis lieben, weil sie in der Finsternis sind. Und sobald dieses göttliche Licht aufleuchtet, geht es denen nicht mehr gut. Das tut denen nicht wohl. Und sie werden wieder Reis ausnehmen und deine Probleme und Schwierigkeiten werden verschwinden, weil sie keine Unterstützung mehr aus der Finsternis haben. Also, rede in Sprachen und du tust dir selber Gutes, weil du dich erbaust. Gleichzeitig sagt hier aber auch der Paulus, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Warum? Weil Weissagung in der normalen Sprache geschieht und das versteht dann der Gegenüber. Wenn ich heute hier stehe und rede eine Stunde lang in neuen Sprachen, habt ihr ein Problem, weil ihr kein Wort verstanden habt. Genauso ist es auch mit Weissagung. Wenn jemand nur Sprachen redet, aber nicht in normaler menschlicher Sprache, versteht es keiner. Und diese Weissagung soll die Gemeinde, die Zuhörer erbauen. Sagt uns der Paulus, wer aber weissagt, redet zu Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das war jetzt der Vers 3. Also, der weissagt, der redet zu Menschen, die ihm zuhören. Auch aus dem Grund, dass sie erbaut, ermutigt werden, vielleicht auch getröstet werden. Das gibt es auch, wenn es mal ein Tag ist oder eine Zeit, wo es nicht so gut läuft in deinem Leben, braucht der eine oder andere mal einen Trost. Und dafür ist Weissagung erforderlich oder sinnvoll. Also, das Sprachengebet richtet sich an Gott, Weissagung richtet sich an Menschen. Erbauung, Ermutigung, vielleicht auch Ermahnung, aber niemals in Form von Kritik. Wenn irgendwie dir jemand Weissagung verkauft in Form von Kritik, dann weißt du von Haus aus, das ist nicht von Gott. Gott ist kein Kritiker, sondern ist ein liebender Vater. Gott will, dass wir ermutigt werden, dass wir erbaut werden, vielleicht auch einmal ein bisschen zurechtgerückt werden, dass wir den richtigen Weg gehen, aber Gott ist nie ein Kritiker. So mit dem Daumen von oben und jetzt zahle ich es dir mal richtig heim, jetzt mache ich dich fertig, du böser Bube. Ja, nein, Gott will uns immer auf die richtige Spur bringen. Das ist der Sinn der ganzen Sache und niemals Kritik. Dieses Wort, wo hier mit Ermahnung übersetzt wird, da schreibt der Hagen, er hat ihn nachgeschlagen im Lexikon, im Griechischen. Es ist mit dem Hintergedanken, jemanden näher zu Gott zu bringen. Ja, also eher Korrektur oder Wegweisung oder Neuausrichtung, aber nie dieses Ermahnen, du aber mit dem Zeigefinger. So ist unser Gott nie. Er ist nicht der mit dem erhobenen Zeigefinger. So wird er vielleicht in manchen alten Fotos oder Gemälden dargestellt. So der alte Mann mit dem langen grauen Bart und ein bisschen krantig und ein bisschen mit Irrtum. Der hat vielleicht schön gemalt, der Künstler, aber dann hat er nicht viel Ahnung gehabt von Gott. Also Gott kritisiert seine Kinder niemals, sondern er macht Wegweisung. Er führt dich den richtigen Pfad. Das will er damit. Und dafür benutzt er diese Weissagung. Da ist vielleicht auch der kleine Aspekt an Buße mit drin, einmal Umkehr, wenn etwas richtig schief läuft. Aber immer mit dem Sinn, im Willen Gottes zu bleiben oder wieder in den Willen Gottes hineinzukommen, dass demjenigen, an den diese Weissagung gerichtet ist, dass dem wieder gut geht. Es steckt auch noch drin in diesem Wort, dass Gott erinnert durch Weissagung. Er erinnert oft durch Weissagung an bereits gegebene Weissagungen oder vielleicht auch Prophetien, dass in einer Weissagung eine Prophetie wieder erneuert wird, die du vielleicht vor längerer Zeit gekriegt hast oder ein Wort von Gott, das du gekriegt hast und irgendwo ein Stück weit vergessen hast oder den Glauben daran verloren hast. Dafür kommt diese Weissagung, dass er wieder sagt, hey, sag Gott, ich habe dir doch schon einmal gesagt, was ich vorhabe, was du erleben wirst oder wo du hinkommst oder was wird mit dir. Halt fest, das sind so ermutigende Dinge, dafür ist Weissagung gegeben. Erinnere dich daran oder an eine Lehre, die du schon lange mal in einem Buch gelesen hast, aber du hast dich wieder davon abbringen lassen und Gott will dich wieder dorthin bringen und sagt, so in der Weissagung zu dir, hey, hast doch schon gelesen, mach's doch so, das funktioniert. Aber eben Weissagung ist nicht in dem Sinn eine Prophetie mit Offenbarung über Dinge, die keiner weiß. Das ist eine andere Gabe. Wenn irgendwie was offenbart, was wirklich ein Prophet sagt, so und so wird es genau werden. Also mit Offenbarung von Dingen, die du einfach nicht wissen kannst, das ist eine andere Gabe. Das ist nicht Weissagung. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wo Sprachenreden in der Bibel beschrieben ist und eben in diesem 14. Kapitel. Sprachenreden mit Auslegung. Paulus schreibt, Kapitel Vers 5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslege, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Also, er möchte, dass wir alle Glaubenden in neuen Sprachen reden. Aber er möchte etwas anderes noch mehr. Er möchte, dass wir die Glaubenden weissagen. Und das ist oft vergessen worden, dass der Paulus möchte, und er schreibt so inspiriert vom Heiligen Geist, dann ist es ja so, dass Gott möchte, dass wir weissagen, dass wir uns einander ermutigen und erbauen und trösten und korrigieren. Deshalb sollen wir auch nicht nur in Sprachen reden, sondern auch weissagen. Und er sagt hier, diese Weissagung ist ein Stück mehr wert oder höher, als nur in Sprachen zu reden, außer die Sprachenrede bekommt eine Auslegung dazu. Und das gibt's. Sprachenrede versteht ja ein Mensch nicht, haben wir vorher gehört, sondern Gott versteht's. Aber der Geist Gottes kann auch eine Auslegung dieser Sprachenrede geben. Das heißt, es kommt dann eine, sage ich mal, Übersetzung, was es bedeutet haben, was es bedeutet hat, und ein Ausleger spricht es vor der Gemeinde aus, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Dann sind wir wieder auf der Ebene der Weissagung, nur eben über zwei Stationen. Der eine hat die Weissagung direkt und der andere hat zuerst das Sprachengebet und die Auslegung, entweder eben der gleiche Mann oder eben ein anderer, ist egal. Wichtig ist bloß, dass derjenige, der es empfängt, es auch dann ausspricht. Also, und alle geisterfüllten Gläubigen sollten in Sprachen beten. Aber gleichzeitig sagt hier der Paulus in diesem Vers, es sollen auch alle weissagen. Wir sprechen alle in Sprachen, aber wir haben sehr wenig, muss ich sagen, Weissagung. Da müssen wir uns wieder ein bisschen an der Nase nehmen und mal schauen, warum ist es so? Es ist nämlich wichtig für uns als Glaubende. So auch ihr, die ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache rede, bete, dass er es auch auslege. Hier fordert uns der Paulus auf, wenn wir in diesen Sprachen reden, dass wir um eine Auslegung beten sollen. Manche meinen, naja, die kommt dann automatisch, diese Auslegung, wenn es der Herr will, und wenn er nicht will, ja, dann haben wir halt einfach in Sprachen gebetet. Der Paulus fordert aber auf, dass wir beten sollen, bitten sollen, dass Gott eine Auslegung dazu gibt. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir sollen uns auch hier dann auch ausstrecken, darum eifern, geistlich vorwärts zu kommen und eben Sprachenrede mit Auslegung zu bekommen und somit wieder auf die Stufe der Weissagung zu kommen. Jetzt sagt uns der Paulus noch ein bisschen ein Geheimnis. Es ist jetzt Kapitel 14, Vers 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. So, wenn wir in Sprachen beten, wer betet? Weil viele meinen, dann betet der Heilige Geist. Das steht aber nicht da. Da steht da, so betet mein Geist. Der Paulus sagt, wenn er in Sprachen betet, betet sein Geist. Und wenn du in Sprachen betest, dann betet dein Geist. Und wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Ja, und er benutzt bloß meinen Mund. Aber der Verstand ist außen vor. Dieses Sprachengebet, diese Laute musst du dir nicht ausdenken. Was könnte ich jetzt noch sagen? Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Nein, der Verstand, heißt hier, ist fruchtleer. Der Verstand hat mit dem nichts zu tun. Es kommt aus deinem Geist, weil Gottes Geist diese Gabe in deinen Geist hineingelegt hat. Und das ist ein Unterschied. Ob der Heilige Geist selber was macht oder ob er das bereits in deinen Geist hineingelegt hat und dein Geist eben das praktiziert. Deshalb ist es auch so, dass du der bist, der entscheidet, ob jetzt in Sprachen gebetet wird oder nicht. Na, du musst ja nicht. Manchmal kommt es eben vor, dass du dich aber ertappst, hey, jetzt bete ich auf einmal in Sprachen, wollte ich eigentlich gar nicht, das ist mir jetzt selber. Da hat der Geist in dir schon das Arbeiten angefangen, aus irgendeiner bestimmten Situation in der geistlichen Welt, wir wissen es manchmal ja gar nicht, aber es hat einen Sinn gehabt. Manchmal muss man sich aber auch selber daran erinnern, hey, ich sollte eigentlich einmal wieder in Sprachen reden, habe ich heute überhaupt noch nicht getan, es ist ja direkt grundverkehrt. Und du entscheidest dich dafür und du fängst an. Manchmal kommt man dann in den Fluss hinein und es geht so richtig gut. Manchmal tut man sich hart. Dann betest, wenn du meinst, du musst beten, dann betest du halt mit dem Verstand. Vielleicht ist dran. Ist ja nicht so, dass es immer nach Gesetz und nach Uhr und nach Gelegenheit geht. Aber wichtig ist, dass du weißt, du bist der Beter. Der Geist in dir, die neue Schöpfung in dir ist es, der das tut. Der Verstand heißt zwar hier, ist fruchtleer, aber der Verstand ist trotzdem sehr wichtig. Nicht, dass einer meint, da brauchen wir den Verstand nicht mehr dazu. Der Verstand ist sogar sehr wichtig, weil du musst ja das einmal prüfen, wenn da Weissagungen oder Auslegungen kommen, da muss der Verstand helle sein und muss prüfen, ob das auch wirklich von Gott ist, ob das sein kann. Weil es gibt auch andere Geister, die sich einschleichen und irgendeinen Blödsinn durch Menschen plappern. Oder dich belügen. Dafür ist der Verstand ganz, ganz, ganz wichtig. Ansonsten bist du ganz schnell auf dem Holzweg und dann gibt es Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Deshalb sagt uns der Paulus auch noch in demselben Kapitel, zwar weiter hinten, Vers 20, Brüder, und da auch meint er natürlich auch die Schwestern, Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Ja, also auf gut Bayerisch seid ihr nicht so blöd. Er hat es bloß ein wenig feiner ausgedrückt. Seid nicht Kinder am Verstand, sondern was um Bosheit geht, da soll es unmündig sein, das soll es nicht können. Ja, es gibt da Menschen, die sind Meister im Bösen tun. in Gemeinheiten aushecken. So soll man nicht sein, sondern wir sollen Erwachsene sein. Auf gut Deutsch, der gesunde Menschenverstand ist auch im christlichen Bereich was wert und sogar viel wert. Und Gott hat uns nämlich deshalb den Verstand gegeben, dass wir mit dem ein bisschen arbeiten. Der gehört nicht an der Garderobe abgegeben. Der gehört eingesetzt und benutzt. Und zwar zum Guten, zum Richtigen. Gut, ja, wenn du diese Gabe hast, in Sprachen zu beten, in Sprachen zu reden, dann sollst du das natürlich auch sehr viel nutzen, weil es für dich gut ist und für dein ganzes geistliches Umfeld. Weil du dann geistgesinnter wirst, weil du ein geistlicher Christ wirst und nicht ein fleischlicher, unmündiger, dummer Christ. Wo der Teufel seinen Spaß dran hat, sich ein bisschen an der Nase herumzuführen. Also rede in diesen Sprachen und du wirst geistlich immer heller und heller und wacher und du wirst erkennen, wo es lang geht. Und dieses geistlich fitter zu werden ist für deinen Verstand sogar sehr wichtig. Da tauchen plötzlich in deinem Verstand ganz neue Möglichkeiten und Fähigkeiten auf, weil Gottes Geist Fähigkeiten hat für dich und weil er will, dass du helle und klare Gedanken haben kannst und nicht in Dunkelheit und in Depression und in was weiß ich welchen Gedankengängen da gefangen bist. Gott will freisetzen und er will auch den Verstand freisetzen. Und er gibt dir Möglichkeiten und Fähigkeiten, ob jetzt in deinem Beruf oder in deinem Privatleben oder im Umgang mit Kindern oder Eltern oder Nachbarn oder technisch oder künstlerisch. Es ist unbegrenzt. Gott hat Möglichkeiten. Und er hat auch schon manchen eine Sprache einfach gegeben, ohne dass es lernen hat müssen. Oder ein Musikinstrument zu spielen, ohne dass es lernen hat müssen. Es geht. Gott kann einfach eine neue Software aufspielen, wenn es sein muss. Und jetzt sagt hier der Paulus im Kapitel 14, Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Ja, das hat einen Sinn. Nicht bloß in Sprachen beten, dass er Zeit vertut. Nein, er betet in Sprachen, weil es einen Sinn macht. Und so sollen wir als Gläubige, wenn wir zusammenkommen, genau das tun, was der Paulus hier schreibt. Vers 26, was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung und alles geschehe zur Erbauung. So sollte es sein, wenn geisterfüllte Christen sich treffen in der Gemeinde. Da hat Religion keinen Platz, sondern da ist ein Psalm, ein Lied, eine Lehre, eine Offenbarung, Geistesgabe, eine Sprachenrede, eine Auslegung, eine Weissagung, eine wunderwirkende Kraft, eine Heilungsgabe und so weiter und so fort. Aber es wird nur geschehen, wenn die, die da zusammenkommen, auch geistgesinnt sind. Wir haben es früher immer gesagt in der Gemeinde, das ist so, die kommen alle am Hungertuch in die Gemeinde, um dann wieder ein bisschen aufzutanken. Und dann tun sie die ganze Woche wieder alles Mögliche und bis zur nächsten Versammlung schaffen sie es gerade so. Die ersten zwei, drei Tage geht es noch ganz gut. Am dritten Tag sind sie dann schon so halb. Am vierten und fünften Tag, bevor das die nächste Versammlung ist, sind sie eh schon wieder fix und fertig. Und Gott sei Dank ist jetzt wieder Gottesdienst, das kann ich wieder auftanken. Dann kommen lauter Leergefahrene in den Gottesdienst. Aber die bringen nichts mit, die bringen keine Offenbarung, die bringen keine Lehre und einen Psalm, sondern die bringen nur Lehre mit zwei E mit und nicht mit H. Und dann muss der Pastor vorn rudern und kämpfen oder das Lobpreisteam, dass schon langsam wieder ein bisschen eine geistliche Atmosphäre in diese Versammlung reinkommt, damit einigermaßen wieder viertel voll getankt sind, dass die nächste Woche überstehen. Aber stell dir mal das anders vor. Die kommen alle in den Gottesdienst, sage ich mal, mindestens 80% voll und bringen alle was mit. Was für ein Überfluss an geistlicher Kraft entsteht in so einer Versammlung. Dann geht die Post ab. Aber nicht die Schneckenpost, sondern die Flugpost. Und deshalb sollten die Christen geisterfüllte Christen sein. Und dann wird auch das geschehen, wo der Paulus hier sagt, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen. Nicht bloß einmal so einzeln, alle Vierteljahre einmal. Sondern ihr könnt, sagt der Paulus, einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Das ist der Sinn und der Zweck der ganzen Sache. So hat Gott sich das ausgedacht. Daher, Brüder, eifert danach, weiß zu sagen, und hindert das Reden in Sprache nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Das sind die letzten Verse aus diesem 14. Kapitel. Wie er angefangen hat, eifern, so hört der Paulus wieder auf mit eifern. Der eifern um die geistlichen Gaben, eifern um weiß zu sagen und vor allem hier noch einmal, hindert das Reden in Sprachen nicht. Und es gibt Gemeinden, die sagen, dieses Sprachengebet, das ist nicht das Richtige. Das könnte auch vom Teufel sein. Das tun wir lieber nicht, weil den Teufel wollen wir auch nicht darin haben. Da müsste ich sagen, 1. Korinther 14, das Kapitel lesen und ein paar Querverweise zu den anderen Stellen, wo es um Sprachengebet geht. Und dann müssen wir über das Thema neu diskutieren. Das Problem ist, sie haben den Heiligen Geist nicht und deshalb auch kein Sprachengebet. Und weil man es nicht hat, tut man es verteufeln, weil dann braucht man es nicht. Dann stellt man sich gut hin und die anderen sind die Schlechten. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und als die ersten Pfingstler angefangen haben, in ihren Sprachen zu reden, dann haben sich natürlich jede Menge andere total quergestellt. Und es war nicht unbedingt einfach für die ersten, die in Sprachen reden konnten, das durchzusetzen. Da gab es Schwierigkeiten. Und so ist es immer wieder, wenn der Heilige Geist wieder was Neues aufbricht, dass dann die anderen erst einmal gleich dagegen sind und machen sich unbewusst zum Handlanger des Satans. Hauptsache dagegen, weil wir haben es ja immer schon so gemacht. Jetzt kommen die daher und hätten da was Neues. Kann ja gar nicht sein. Wir sind doch die Gescheiden, wir sind doch die von Gott Auserwählten, meinen sie. Vielleicht tut auch der Heilige Geist demnächst in uns wieder was Neues. Und wir müssen vorbereitet sein, dass so viele dagegen sein werden. Und bewahre uns daher, dass wir nicht einmal die sind, die dagegen sind, wenn der Heilige Geist mit anderen was Neues anfängt. Bloß weil wir es mir nicht einordnen können. Aber dafür gibt es ja eine Bibel, wo man ein bisschen nachlesen kann, ob jetzt das schon passt oder ob es nicht passt. Also der Maßstab ist ja schon einmal die Bibel und nicht unsere vorgeformte Meinung, weil wir es immer schon so gemacht haben, deshalb kann es nicht anders sein. Einer hat einmal gesagt, ja, das ist halt einfach unsere Art von Gottesdienst. Damit steckt er aber einen Rahmen rundherum und so ist und so bleibt es und nichts anderes gibt es nicht. Das ist übel. Und da haben wir dann damals immer mal wieder den Eindruck gehabt, wie Jesus vor der Tür steht und sagt, aber die lassen mich ja nicht mehr rein in diese Versammlung. Die machen ja eh ihr Ding. Und es gibt fast nichts Traurigeres, wenn sich Christen treffen und ihr Ding machen, und der Christus, der Jesus, steht vor der Tür und darf nicht rein. Etwas Dümmeres und Schlimmeres fällt mir momentan nicht ein. Also, hindert das Reden in Sprachen nicht, weder bei anderen noch bei euch selber, sondern macht es eher wie der Paulus und sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Das ist zwar eine hochgestochene Aussage, entweder sind dann die anderen so, haben die ganz so wenig gebetet in Sprachen, weil wenn die anderen schon gut in Sprachen beten und der Paulus dann mehr als alle, dann war er schon sehr gut. Aber die Frucht ist aber auch erkennbar, was der gute Mann alles gemacht hat und wo er umhergezogen ist und welche Schwierigkeiten er überwunden hat und welche Briefe, die wir heute noch lesen können, er geschrieben hat. Könnte durchaus sein, hätte er nicht so viel in Sprachen gebetet, dass diese Briefe verschollen gewesen wären und irgendwo verfault und verbrannt und sonst was gewesen wären und hätte keiner mehr gefunden und wir hätten heute diese Briefe nicht. Theoretisch möglich, ne? Aber weil der Paulus durch sein Sprachengebet die ganze Zukunft schon bearbeitet hat, dass diese Schriften erhalten bleiben, sind sie erhalten geblieben. Warum nicht? Ist möglich. Muss aber nicht so gewesen sein. Ich weiß es ja nicht. Weil Paulus hat ja selber nicht einmal verstanden, was er da gebetet hat. Aber er hat Geheimnisse zu Gott gesprochen und Gott weiß schon, was er tun will. Aber Gott braucht Partner hier auf der Erde. Gott ist nicht im Himmel und sagt, ah, jetzt mache ich einmal auf der Erde wieder da was und einmal da was. Gott braucht Menschen, mit denen mit ihm zusammenarbeiten, die glauben, die ihn suchen, die von ihm ein Wort empfangen und das dann umsetzen, dann tut Gott. Das ist so ein geistliches Prinzip. Er ist eben, das Haupt ist oben und der Leib ist unten und wir sind heute der Leib des Christus und es muss zusammenarbeiten. Und es arbeitet umso besser zusammen, umso geisterfüllter der Leib Christi ist. Und das ist ein sehr gutes Mittel, in neuen Sprachen zu beten, um eben geisterfüllt zu sein. Amen.